Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Ja, herzlich willkommen zur neuen und ersten Folge unseres Quantenradar-Podcasts in 2024. Auch in diesem Jahr sind wieder für euch am Mikrofon Benedikt Wenzel.
Und Christoph Kreschig. Schönes neues Jahr euch.
Ja, frohes neues Jahr. Und auch in diesem Jahr geht's weiter mit unserem Podcast. So viel sei verraten. Auch in der aktuellen Folge jetzt wird es wieder um Quantencomputing gehen.
Ja, und genau genommen geht es um Quantencomputer, bei denen Qubits durch gefangene Atome realisiert werden.
Genau, wir hatten ja in bereits vergangenen Folgen zu verschiedenen Quantencomputing-Hardware-Ansätzen gesprochen, beispielsweise zu Qubits basierend auf supraleitenden elektrischen Schaltkreisen, ein Ansatz, der beispielsweise von IBM und Google verfolgt wird, und hatten zum Beispiel mit unserem Gast Moritz Kirste von Zürich Instruments auch über die Skalierungsherausforderungen bei supraleitenden elektrischen Schaltkreisen gesprochen. Also die Kühlung der Qubits ist ein Problem. Wir haben da großen Kabelsalat, die Kalibrierung der Qubits, die Güte bzw. Fidelity der Gatter, mit denen die Operationen an den Qubits ausgeführt werden, stellt eine Herausforderung dar. Und ja, bei den supraleitenden Qubits handelt es sich ja um quasi künstliche Atome. Also die Qubits werden, wie gesagt, durch elektrische Schaltkreise realisiert, sind allerdings keine einzelnen Atome. Und genau, Christoph, du hattest ja gerade schon erwähnt, heute soll es um Quantencomputing basierend auf gefangenen Atomen gehen. Wie fängt man denn eigentlich Atome?
Ja, da gibt es verschiedene Methoden, wie man das technisch realisieren kann, beispielsweise mit optischen, magnetischen oder elektrischen Feldern. Man kann auch eine Kombination dieser Felder nutzen, und das hängt ganz davon ab dann am Ende, ob die Atome jetzt elektrisch neutral oder ionisiert sind. Ionen werden dann typischerweise mittels elektrischer Felder gefangen und bei neutralen Atomen mittels Laserstrahlen in sogenannten optischen Gittern. Ja, und dann hat man am Ende eine ganze Reihe von einzelnen Atomen oder Ionen, die gefangen sind, die sich dann an klar definierten Positionen befinden und dementsprechend in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Und deswegen spricht man da von kalten Atomen. Das rührt daher, weil die Temperatur mit der mittleren Geschwindigkeit von Teilchen verknüpft ist. Und wenn die halt eingeschränkt sind in ihrer Bewegungsfreiheit, dann sind sie dementsprechend kalt.
Ja, und das Spannende bei den gefangenen Atomen ist auch, dass sie im Gegensatz jetzt zu den supraleitenden elektrischen Schaltkreisen, wo man ja vielleicht dieses Bild von diesen kronleuchterartigen Kühlsträngen hat, dass eben wirklich nur die gefangenen Atome ultrakalt sind und auf nahe 0 Kelvin runtergekühlt werden mit Lasern. Und der Rest der Apparatur kann bei Raumtemperatur funktionieren. Die Atome befinden sich zudem in einer Vakuumkammer, um halt möglichst gut gegenüber äußeren Einflüssen abgeschirmt zu sein und möglichst wenig Interaktion mit anderen störenden Teilchen zu haben. Und auch die Vakuumkammer selbst wird bei Raumtemperatur betrieben. Genug der einleitenden Worte, würde ich sagen, Christoph. Wir springen am besten mal rein in dein Gespräch mit Professor Emanuel Bloch. Und ja, viel Spaß euch dabei.
Das Expertengespräch.
Ja, ich begrüße zum heutigen Expertengespräch Herrn Professor Emanuel Bloch. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und Professor für Experimentalphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön, Herr Kreschig.
Ja, in Folge 5 vom Quantenradar hatten wir mit Dr. Moritz Kirste von Zürich Instruments ein bisschen über die technischen Details und Herausforderungen von Quantencomputern basierend auf supraleitenden Schaltkreisen geredet. Das ist jetzt ein technologischer Ansatz, der insbesondere von IBM und D-Wave bzw. auch dem europäischen Hersteller IQM verfolgt wird. Man versucht da ja mit supraleitenden Schaltkreisen gut kontrollierbare Quantensysteme zu erzeugen und damit letztendlich diese Qubits bereitzustellen. Ein weiterer vielversprechender Ansatz sind ja die gefangenen ultrakalten Atome, und da begrüßen wir Sie heute recht herzlich als Experte auf diesem Feld und würden uns gerne mit Ihnen zu diesem Thema ein bisschen austauschen. Warum bieten sich denn jetzt ultrakalte Atome für Quantencomputer an?
Ja, ich glaube, es gibt einige Vorteile, und gerade in den letzten Jahren ist immer klarer geworden, dass das eine sehr spannende neue Plattform ist, die sehr, sehr konkurrenzfähig ist. Da können wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, wo die Vorteile sind, wo die Herausforderungen sind dieser Plattform. Aber ich glaube natürlich, der große Vorteil, sozusagen mit neutralen Atomen oder Atomen generell zu arbeiten, aber das gilt auch für Ionen, ist erstmal natürlich, dass alle diese Quantenobjekte völlig identisch sind von Natur aus. Wir müssen also nichts Besonderes mehr machen, um sie gleich zu machen, sondern jedes Atom, Strontiumatom, was wir hier in München einsetzen oder in Japan, ist natürlich völlig identisch. Das heißt, wenn wir Tausende davon machen, sind sie von Natur aus gleich erstmal. Das ist natürlich erstmal ein Riesenvorteil, wenn man sowas skalieren will und eine große Anzahl von Qubits einsetzen will. Zum anderen haben sich natürlich die Neutralatome schon in vielfach anderer Hinsicht bewährt, zum Beispiel im Bereich von Atomuhren, wo man genaue Zeitmessungen macht. Da braucht man viele Konzepte davon auch für Quantencomputer. Also sie haben sich bewährt eigentlich als Systeme, wo ich sehr lange Kohärenzzeiten habe, wo ich sehr hohe Güten der einzelnen Atome als Qubits habe. Und das haben sie sozusagen schon mal unter Beweis gestellt. Ja. Das macht sie zu einer spannenden Plattform. Gleichzeitig kann ich sie sozusagen frei im Vakuum, im Raum fangen, ohne irgendwelche Drähte dahin bringen zu müssen. Da können wir gleich noch drauf kommen. Es hat natürlich auch andere Probleme oder Herausforderungen, die man dann erfüllen muss. Aber ich habe sozusagen keine Kabel, die ich an diese Atome ranführen muss, sondern die kann ich einfach optisch adressieren, optisch auslesen, programmieren. Und das kann natürlich auch ein entscheidender Vorteil sein.
Okay, das heißt, zusammenfassend ist der große Vorteil von diesen Atomen halt, dass die wirklich alle identisch sind, egal ob man die jetzt in Japan hernimmt, wenn man jetzt von Strontium beispielsweise redet oder in Deutschland. Die supraleitenden Schaltkreise, die werden halt extra gefertigt, lithografisch auf Chips. Da gibt es natürlich dann Produktionsabweichungen. Das heißt, diese einzelnen supraleitenden Schaltkreise sind eben nicht identisch. Und das ist jetzt der große Vorteil von kalten Atomen, dass man einfach wirklich immer davon ausgehen kann, dass jedes Strontiumatom am Ende gleich ist.
Genau, ich denke, das ist einer der großen Vorteile.
Wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt, man hat ja meistens, wenn man jetzt so in den Medien schaut, typische Bilder von Quantencomputern sind immer diese großen Kühlschränke diese Kronleuchter, mit den verschiedenen Ebenen und eine ganze Menge von Kabeln. Das sind halt diese supraleitenden Schaltkreise. Wie muss man sich jetzt praktisch vorgestellt, sich so einen Quantencomputer basierend auf kalten Atomen darstellen?
Genau, das ist so ein ganz anderes Konzept und erfordert dann auch keine in erster Linie erstmal nicht solche Größdaten, solche Tieftemperatur-Größdaten, wie man sie einsetzt bei den superleitenden Schaltkreisen. Das sieht man ja da immer letzten Endes. Sondern wie man sich das vorstellen muss, ist, dass man also eine Glaskuvette meistens hat, eine Glaszelle, die man evakuieren kann. Wir brauchen also ein sehr gutes Vakuum in dem System. Und dann können wir in diesem Vakuum mit Hilfe von optischen Pinzetten oder optischen Fallen oder optischen Gittern Atome fangen in Lichtfeldern. Ja, wir können also einzelne Atome wie in so mikroskopischen Pinzetten fangen und sie dann positionieren auch mit den Laserstrahlen und im Raum halten. Und so kann man eigentlich dann so eine Anordnung von Qubits, die aus diesen Atomen bestehen, dann im Raum machen, von Hunderten oder Tausenden dieser Atome, die man dann frei anordnen kann im Raum, also auch dann die Konnektivität und die Geometrie der Qubit-Anordnung ganz gezielt bestimmen kann, einfach durch die Kontrolle über die Laserstrahlen, ja. Das ist die Grundidee. Und dann kann man sozusagen Laserstrahlen auf diese Atome draufschießen und zum Beispiel Ein-Qubit-Operationen ausführen oder auf zwei Qubits einstrahlen und dann Qubit-Gatter ausführen zwischen den beiden. Und so kann man verschiedene elementare Operationen realisieren.
Genau, das heißt, letztendlich hat man einen luftleeren Raum in der Vakuumkammer, in der dann diese Atome frei schweben und durch Lichtfelder oder Laserstrahlen sozusagen gehalten werden.
Ganz genau, das sind sozusagen diese optischen Pinzetten oder optische Gitter, die kristallförmige Strukturen bilden, indem man in den Lichtfeldern kann man die Atome dann fangen, in den Maxima oder Minima der Lichtfelder können die Atome gespeichert werden über sehr lange Zeiten und praktisch berührungsfrei nur durch dieses Laserfeld im Raum gehalten werden.
Das heißt, diese ganzen Kabelprobleme, die man dann bei diesen supraleitenden Computern hat, die hat man da einfach erstmal nicht, weil die Atome im luftleeren Raum da schweben.
Genau, die Kabelprobleme habe ich nicht. Ich brauche den luftleeren Raum, das Vakuum, ich muss die isolieren, trotzdem von der Umwelt. Ich darf keine sozusagen Hintergrundgas haben, deswegen brauche ich ein gutes Vakuum, damit da keine Stöße passieren. Das ist so ein Grund, warum man letzten Endes ein Vakuum braucht. Aber es muss in erster Linie erstmal kein Tieftemperatursystem sein. Ja.
Ja. Bevor wir da jetzt ein bisschen weiter auf die Quantencomputer eingehen, Sie sind auch Experte für Quantensimulatoren. Das ist ja ein recht ähnliches Feld, wo ähnliche Technologien auch verwendet werden. Vielleicht können wir da nochmal kurz den Unterschied zeichnen. Was ist jetzt ein Quantensimulator? Was ist ein Quantencomputer?
Genau, also da die beiden Systeme sind sehr ähnlich miteinander. Es gibt sozusagen zwei Betriebsmodi, in denen man die betreiben kann. Bei einem Quantencomputer setze ich auf ein digitales Gattermodell, wo ich mir meine gewünschte Zeitentwicklung des Systems oder mein gewünschtes Problem kodieren kann in einem Ansatz aus elementaren Gattern. Das ist sehr leistungsfähig, weil ich im Prinzip viele Probleme oder eigentlich fast alle Probleme darin kodieren kann. Man redet dann auch von einem universellen Quantencomputer, weil ich jede Problemklasse darin kodieren kann. Allerdings kann der Aufwand dafür, das ist jetzt das große Aber, sehr groß werden. Das heißt, ich brauche eventuell eine Vielzahl von diesen Gatteroperationen, um wirklich praktische Probleme oder naturwissenschaftlich interessante Probleme zu lösen. Und das macht es dann in der Praxis wiederum oft ein Hindernis, weil ich so weit einfach noch nicht bin. Und ob man da hinkommen kann, das ist eben die große Herausforderung. Bei den analogen Quantensimulationen ist es so, dass ich das Problem probiere, direkt zu kodieren, ohne auf diese digitalen Gatter zu beruhen. Also ich probiere diesen Regelsatz, nach dem meine Elektronen sich im Festkörper zum Beispiel bewegen, wenn das das Problem ist, was mich interessiert, zum Beispiel aus der Materialwissenschaft, dann probiere ich das direkt einzubauen, direkt zu implementieren auf meinem Quantensystem, diesen Regelsatz direkt dort zu realisieren. Und dann kann ich einfach eine kontinuierliche Zeitentwicklung haben, die nicht mehr in diskreten Schritten abläuft. Und der Vorteil davon ist, dass das heutzutage wesentlich leistungsfähiger sein kann für die Probleme, die ich so implementieren kann. Aber es hat den Nachteil, dass es nicht universell ist. Ich muss mich also auf das beschränken, was ich wirklich so implementieren kann. Aber Sie sehen schon, die beiden sind sehr verwandt miteinander und es ist auch in der Zukunft, glaube ich, wird viel daran geforscht werden oder ein Mittelweg vielleicht sein, doch beide Betriebsmodi einzusetzen. Wie kann ich also das Digitale mit dem Analogen kombinieren? Und wenn wir zum Beispiel an die klassische Elektronik denken, da gibt es gerade ein großes Revival der Analogelektronik, die eben auch für bestimmte Problemklassen im Machine Learning zum Beispiel sich doch als überlegen einer digitalen Elektronik erweist.
Okay, das heißt, wir haben ja zwei verschiedene Klassen von Rechnern. Einmal die Quantencomputer, die sozusagen digital funktionieren mit diskreten Schritten und dann die Quantensimulatoren, die analog letztendlich quantenmechanische Vorgänge simulieren anhand von wiederum quantenmechanischen Systemen. Das ist genau das Prinzip von Quantensimulator. Genau. Und das halt nur für sehr spezifische Probleme.
Genau. Es muss es nicht immer nur ein naturwissenschaftliches Problem sein. Es könnte auch, wenn Sie das Problem aus einem anderen Bereich so analog implementieren können, kann es durchaus auch da funktionieren. Aber ich denke in erster Linie, aber da sehen wir ja generell den größten Quantenvorteil auch von Quantencomputern, sind diese naturwissenschaftlichen Probleme, wo Quantenphysik schon mal das Problem darstellt, per se schon mal einen Vorteil.
Chemische Simulationen beispielsweise.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, in Europa gibt es ja eine relativ hohe Expertise, gerade was die Forschung angeht, im Bereich ultrakalte Atome. Wenn wir jetzt einfach mal versuchen, ein bisschen die Vor- und Nachteile gegenüber den supraleitenden Quantencomputern aufzuschlüsseln, wie differenzieren sich da jetzt die Quantencomputer mit ultrakalten Atomen?
Genau, also wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Skalierung natürlich ein Aspekt ist, der sehr gut funktionieren sollte bei den Systemen. Am Ende ist das Begrenzende, ist wie gut hat man die Photonik drumherum um die Atome im Griff? Also wie gut kann ich Laserstrahlen fokussieren auf die Atome? Wie gut kann ich die bewegen dann auch? Wie gut kann ich die speichern? Also es sind viele Probleme, die eigentlich aus der Photonik kommen, die wir brauchen, die technischen Hürden, die technischen Herausforderungen sind, um so ein System zum Laufen zu kriegen. Wie baue ich die Modulatoren für die Lichtfelder, um Amplitude und Phase von den Laserfeldern, die auf die Atome eingestrahlt werden, genau zu kontrollieren? Europa haben wir eine ziemlich hohe Expertise auf dem Gebiet, was das angeht, weil wir eine sehr, sehr starke Photonikindustrie anbieten. Insofern bietet sich das natürlich auch an, hier in Europa besonders weiter zu verfolgen. Mhm.
Okay, und wenn wir jetzt uns tatsächlich mal so ein paar Parameter anschauen, konkret beispielsweise die Gattergüte oder sogenannte Fidelity oder die Skalierbarkeit, Konnektivität hatten Sie ja auch schon mal erwähnt, also wie gut sind die einzelnen Qubits untereinander vernetzbar, dass wir da kurz mal einen Einblick bekommen, wo sind da jetzt die neutralen Atome oder die ultrakalten Atome besser oder schlechter?
Genau, also so der momentane Stand, der beste Stand der Dinge sind so 99,99% Single-Qubit-Fidelities und im Zwei-Quarter-Qubit-Bereich 99,5%.
Also die Reproduzierbarkeit wie sehr ist jetzt eine Rechenoperation reproduzierbar.
Genau. Wie sehr entspricht die der Zieloperation letzten Endes, ne, der gewünschten Zieloperation, die ich machen kann? Also hoch ist die Güte dieser Operation? Das sind so die besten Daten. Man muss aber sagen, die Entwicklung war sehr steil in den letzten Jahren. Insofern ist das mit Sicherheit noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also da wird sich sicherlich noch in den nächsten Jahren erhebliche Verbesserungen da tun. Und dann sieht man, dann ist es durchaus schon von den Parametern her sehr, sehr konkurrenzfähig mit dem, was die supraleitenden Systeme zum Beispiel zu bieten haben.
Und auch von der Konnektivität her hatten Sie ja gesagt, dass man die sozusagen im luftleeren Raum anordnen kann.
Genau.
Bei den supraleitenden Schaltkreisen sind es ja in erster Linie aktuell noch so zweidimensionale Strukturen. Das heißt, dass man eigentlich von der Topologie, wie die Qubits miteinander vernetzt sind, schon mal in dieser Ebene einfach festgefangen. Das ist jetzt bei den Atomen nicht so. Da hat man im Prinzip den dreidimensionalen Raum, wo man die Qubits miteinander besser vernetzen kann.
Ja, Sie denken schon einen Schritt weiter. Genau, das ist natürlich der Traum, dass man das dann auch in 3D machen kann. Da hätte man natürlich einen sehr großen Vorteil. Aber erstmal ist man momentan bei 2D-Systemen hauptsächlich auch, wo man aber dann auch schon relativ groß skalieren kann. Ich denke, Systeme aus mehreren Hunderten von Qubits sind heute schon Standard. Und wir werden in den nächsten Jahren sicherlich mehrere Tausende von Qubit-Systemen sehen, weil die Skalierung dann nicht mehr so schwierig ist letzten Endes. Ja, ich habe da nicht die großen Probleme. Die Abstände zwischen den Atomen können auch relativ klein sein. 5 Mikrometer zum Beispiel ist der Abstand von Qubit zu Qubit. Das ist also deutlich dichter als das, was wir in den zum Beispiel supraleitenden Systemen sehen oft. Genau, aber der Teufel liegt sozusagen dann in der Ansteuerung der guten Optik, die ich brauche, die guten Lasertechnik, die ich brauche. Die ist eben nicht ganz so leicht wie die Mikrowellentechnologie für die supraleitenden Qubits und ist etwas schwerer, da unter Kontrolle zu kriegen.
Ja, ich glaube, ein wichtiges Resümee aus der Sendung mit Dr. Moritz-Kirste war auch, dass letztendlich die Mikrowellen ja letztendlich eine Strahlung sind, die auch übersprechen kann auf andere Kabel beispielsweise. Und das ist jetzt bei Lichtfeldern glücklicherweise nicht der Fall, gerade wenn man das jetzt beispielsweise in Fasern führt, das Licht. Also da gibt es jetzt nicht so die Probleme, dass Signale aus einer Leitung übersprechen auf die andere. Das ist vielleicht so einer der großen Vorteile auch, was die Signalführung dann selber angeht.
Genau, das ist sicherlich einer der großen Vorteile dabei auch, absolut.
Und wie sieht das jetzt beispielsweise mit der Geschwindigkeit aus, also direkt von den Gattern, wenn man jetzt diese Operationen auf den Qubits macht oder am Ende die Auslese? Quantencomputer sind ja jetzt nicht unbedingt die schnellsten Geräte, was das angeht, also brauchen da schon ihre gewisse Zeit, um einfach die Zustände zu präparieren und dann am Ende auch auszulesen. Wie vergleicht sich das da mit den supraleitenden Schaltkreisen?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht noch der größte Nachteil oder die größte Herausforderung, da die Systeme schnell zu machen, oder der größte Vorteil der supraleitenden Systeme, dass sie sehr schnell sind, sowohl in den Gatteroperationen als auch im Auslesen. Die Gatteroperationen können auch sehr schnell sein bei den neutralen Atomen. Momentan ist, glaube ich, das Auslesen noch ein bisschen das Bottleneck, aber da könnte ich mir vorstellen, dass man mit neuen Detektoren, dass man neue Kamerasysteme, CCD-Kamerasysteme mit Einzelfotonendetektoren baut, die sehr empfindlich dann die Signale von den einzelnen Atomarrays aufnehmen können, doch noch deutliche Verbesserungen erzielen kann. Solche technologischen Systeme gibt es noch nicht oder sind in der Entwicklung erst, aber das sind sozusagen Technologien, wo ich denke, Supporting Technologies, wo man durchaus erwarten kann, dass das realistisch realisiert werden kann. Also um nochmal zu sagen, die Geschwindigkeit ist ein Riesenvorteil, wobei auch bei den supraleitenden Systemen zum Beispiel das Resetten des Qubit Arrays, also wie schnell kriege ich das wieder in den initialisierten Ausgangszustand runter, ist auch eine Herausforderung. Das ist was zum Beispiel bei den Neutralatomen sehr schnell gehen kann letzten Endes. Aber insgesamt stimmt's, da müssen wir noch aufholen, da müssen die Neutralatome im Bereich der Geschwindigkeit aufholen, aber ich glaube, es gibt gute Ansätze, wie man das verbessern kann. Es ist momentan nicht so im Hauptfokus, aber es ist sicherlich in der nächsten Entwicklungsstufe was mit angedacht werden muss.
Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass ein wichtiger Punkt bei den supraleitenden Schaltkreisen war, dass man diese erstmal initialisieren muss und auch kalibrieren muss, insbesondere auf jeden Chip selber. Das heißt, diese Chips, wenn man die jetzt produziert, die haben Produktionsschwankungen. Das heißt, manche Qubits funktionieren besser als andere. Man muss da gewisse Qubits vielleicht rausnehmen oder letztendlich den kompletten Schaltkreis, den man da darauf implementieren möchte, nochmal anpassen. Und das ist jetzt eigentlich dann auch der große Vorteil bei den Atomen, dadurch, dass die einfach alle identisch sind, würde ich jetzt schätzen, muss man nicht so viel Arbeit am Anfang erstmal reinstecken, das System zu kalibrieren, weil letztendlich die Qubits an sich schon eigentlich alle identisch sind.
Fast, also es stimmt fast richtig. Also das ist sicherlich der eine große Vorteil, den Sie schon gesagt haben. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, dass die Qubits untereinander nicht gleich sind. Aber die sind ja in den Lichtfeldern gefangen und wir müssen natürlich schon feststellen oder sicherstellen, dass diese Lichtfelder auch identisch sind von Platz zu Platz, von Qubitplatz zu Qubitplatz, denn die beeinflussen wieder die lokale Umgebung und müssen dann auch wieder kalibriert werden. Aber insgesamt würde ich das Problem als überschaubarer einschätzen als bei den superleitenden Systemen, ja.
Ja, also gerade mit Blick auf die Skalierbarkeit war das für mich immer so ein Punkt, wo ich dachte, dass das schon eine sehr große Herausforderung ist, wenn man wirklich zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Qubits gehen möchte, das dann am Ende erstmal das System so weit zu bekommen, dass man damit anfangen kann, überhaupt zu arbeiten, den Überblick zu bekommen über den Zustand der einzelnen supraleitenden Schaltkreise. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit über neutrale Atome geredet, oder?
Ja.
Das heißt, elektrisch neutrale Atome, es gibt ja auch noch die Technologie, dass man geladene Atome benutzt und damit Quantencomputer erzeugt. Vielleicht können Sie da noch kurz einen Überblick geben. Was sind da jetzt vielleicht die Unterschiede zu diesen neutralen Atomen?
Ja, das sind die Ionenfallen, die sind schon wesentlich länger im Quantencomputing-Bereich unterwegs. Quantensimulationen sind die Atome wieder, die am längsten unterwegs sind. Aber die Ionenfallen, die sind eine spannende Technologie. Da kann man also geladene, also Atome, wo sie ein Elektron abreißen, ein Elektron wegnehmen, ist dann nicht mehr neutral, sondern elektrisch neutral, sondern geladen. Und sie können das dann in elektromagnetischen Fallen fangen, sogenannten Paul-Fallen oder Penning-Fallen, können sie die fangen. Und wenn sie die kühlen, können sie damit auch so jetzt eindimensionale Arrays, Ketten von Ionen herstellen, auch so typischerweise im so 5 Mikrometer Abstand. Und dann kann man auch wieder die einzelnen Ionen beleuchten mit Laserstrahlen, dann Ein-Qubit-Operationen ausführen. Oder wenn man die gemeinsam zum Schwingen bringt in diesem Kristall, in diesem Ionenkristall, wie wir das nennen, kann man auch selektiv zwei Gatteroperationen ausführen, zwischen beliebigen zwei Qubits in dieser linearen Kette. Das ist eine super Technologie, die eigentlich die höchsten Güten bisher erzielt hat. Nicht ganz so schnell ist wie die supraleitenden Systeme, auch nicht ganz so schnell wie die atomaren Systeme ist, aber von den Güten her bisher wirklich die höchsten Güten erreicht hat, die man so erwarten kann. Die Herausforderung da ist, wo viele mit sich jetzt befassen, ist zu schauen, wie kann ich diese eindimensionalen Ketten auch zu höherdimensionalen Systemen hinüberführen. Zweidimensionale Systeme realisieren. Das ist nicht ganz so einfach bei den Ionenfallen und da gibt es verschiedene Ideen, wie man das machen kann.
Ich überlege gerade, ob wir nochmal auf den Aspekt eingehen, dass man quasi Qubits auch dann so hin und her schieben kann.
Ja, also eine Möglichkeit, diese höhere Konnektivität oder beliebige Konnektivität herzustellen, ist so einen Verschiebebahnhof zu machen oder auch so ein Quantum CCD Array, wie die Leute das nennen, wo man also immer zwei Ionen, die man sozusagen miteinander zum Beispiel verschränken will oder wo man eine 2-Qubit-Operation durchführen will, die bringt man in Kontakt miteinander und dann trennt man die wieder und bewegt die auseinander. Dann bringt man die nächsten 2 Qubits zusammen, macht eine Wechselwirkung, trennt die wieder. Aber dieser ganze Verschiebebahnhof hat natürlich einen großen Overhead sozusagen, den er mit sich bringt, dass man, wenn man das, muss man schauen, ob das am Ende skaliert, auch für große Systeme.
Ja, also ich kenne mir so einen Verschiebebahnhof mit Zehntausenden, Hunderttausenden Qubits, stelle ich mir schwierig vor.
Also das ist die Herausforderung, die man lösen muss dann in dem Bereich. Ne? Das klappt jetzt toll bei den Systemen, was Quantinuum zum Beispiel gemacht hat, die machen das wirklich sehr gut. Und auch in Deutschland Ferdinand Schmidt-Kahler und seine Gruppen sind da sehr stark, was das angeht. Aber man muss eben gucken, ob das wirklich skaliert, wie Sie sagen, für 100.000 am Ende muss es natürlich auch dann noch vernünftige Rechenzeiten auch wieder bringen. Das ist immer wieder beim Rechenzeitproblem.
Ja. Schauen wir nochmal vielleicht mit Blick in die Richtung praktische Umsetzung. Bei den Ionenfallen Quantencomputern gibt es ja jetzt momentan beispielsweise die Firma Electron aus Siegen oder auch im Rahmen des Quantum Valley Lower Saxony in Niedersachsen den Ionenfallen Quantencomputer Q1. Sie sind ja beim Münchner Startup PlanQC als Scientific Advisor beteiligt. Was sind denn die Ziele von PlanQC jetzt?
Ja, PlanQC möchte einen Neutralatom-Quantencomputer auf Basis von Strontium- und Ytterbium-Atomen realisieren, sowohl in diesen Option-Pinzetten als auch Option-Gittern. Und wir haben da eine relativ enge Kooperation mit unserem Forschungsinstitut am Max-Planck-Institut für Quantenoptik und hier an der LMU München, wo wir probieren, diese Entwicklung gemeinsam voranzubringen und durch Patentierungen, die wir hier im Forschungsbereich machen, und Lizenzierungen an die Firma, das dann wirklich auch zu kommerzialisieren, die ganze Forschung und die ganze Förderung natürlich letzten Endes durch das BMBF.
Mhm. Vielleicht zuletzt noch mal ein bisschen den Fokus geweitet und auch in die Zukunft geblickt. Es gibt ja von IBM vollmundige Versprechungen, was so die Skalierung von den Systemen angeht. Ich habe immer den Blick, da wird sehr auf die Qubit-Zahlen geschaut. Gleichzeitig müsste eigentlich aber auch die Fidelity, also diese Gattergüte, besser werden, um wirklich dann sinnvolle Applikationen darauf laufen zu lassen. Also mein Eindruck ist, dieses einfache Hochskalieren der Qubit-Zahlen alleine reicht nicht. Man versucht da jetzt zu Mehrkernsystemen zu gehen beispielsweise, die dann aber auch wieder so Probleme mit sich bringen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man eigentlich noch so eine fundamental neue Technologie braucht oder zumindest neue Basistechnologien, um da wirklich große Sprünge noch weiter nach vorne zu machen und durchschlagende Erfolge zu erzielen. Wie ist da Ihr Blick drauf?
Also ich glaube, Sie sehen es ganz richtig, das sehe ich auch so. Und die Frage natürlich, ob überhaupt ein Quantencomputer mit diesen, wenn er dann wirklich fehlerkorrigiert laufen soll auf einer Systemgröße, die wirklich dann für einen universellen Quantencomputer relevant ist, mit einer Hunderttausenden oder Millionen von Qubits, das ist überhaupt eine Herausforderung, ob wir da überhaupt hinkommen, ist für mich auch wissenschaftlich noch eine offene Frage. Wir haben noch nie mit so großen Quantensystemen experimentiert. Wir wissen nie, noch nicht genau, was solche großen Quantensysteme für Verhalten vielleicht haben können, auch Dekohärenzverhalten, die so eine Quantenrichtung stören können. Aber das macht es natürlich für mich als Forscher extrem spannend, in diese Richtung auch zu arbeiten. Ja, das ist eine absolute Herausforderung. Sie haben das ganz richtig erkannt. Ich glaube, mit den Neutralatomen hat man einen relativ klaren Pfad, würde ich mal sagen, bis zu mehreren tausend Qubits. Danach wird's auch, muss man sich auch überlegen, wie es dann weitergeht. Ja, wie kann man das noch höher skalieren letzten Endes?
Also es klingt so, als wenn es erstmal irgendwann so eine Qubit-Schallmauer gibt, gegen die man anläuft und die man dann mit einem neuen technologischen Konzept auch nochmal durchbrechen muss.
Ja, und Sie haben natürlich auch völlig richtig gesagt, es kommt nicht nur auf die Zahl der Qubits an, sondern man muss skalieren und die Güte gleich behalten. Ja, die Güte darf nicht absinken. Und
auch deswegen, die Konnektivität halt.
Genau, deswegen bringt es natürlich nichts, immer nur auf die Qubit-Zahl zu schauen. Das kann also durchaus sein, dass das 10.000-Qubit-System viel schlechter ist als das 100-Qubit-System, ja. Und das sehen, also ja, das ist eine Herausforderung, und das Skalieren eben mit Beibehaltung der Gattergüten ist wirklich schwierig und ist auch für mich unklar, ob das auf die Systemgrößen, die am Ende relevant sein werden, überhaupt funktionieren wird.
Ja, aber vor dem Hintergrund finde ich das eigentlich ganz spannend mit den Quantensimulatoren, über die wir am Anfang gesprochen haben, weil das letztendlich Systeme sind, die vielleicht in absehbarer Zukunft schon einen Mehrwert bieten können, beziehungsweise, ich weiß nicht, haben Sie da Beispiele von Quantensimulatoren auch, die wirklich schon, ja, sozusagen einen Quantum Advantage bringen bei bestimmten spezifischen Aufgaben? Kann man das da so bezeichnen? Oder haben Sie da vielleicht ein Beispiel, die Sie nennen könnten?
Also absolut, das macht es auch. Das ist auch genau einer der Punkte, warum wir so intensiv daran arbeiten, weil wir nicht bis zum fehlerkorrigierten Quantencomputer warten wollen, sondern natürlich eigentlich schon jetzt gucken wollen, wo können wir spannende Probleme in unserem Fall aus der Wissenschaft lösen. Und was uns besonders interessiert, sind sozusagen diese sogenannten stark korrelierten elektronischen Systeme, also materialwissenschaftliche Systeme, Supraleiter, Magneten, diese Systeme. Und die sind natürlich schwierig zu berechnen, große Herausforderungen. Das ist eines der bekanntesten Beispiele in die Hochtemperatur-Supraleitung, wo man selbst einfache Modellsysteme heute anfängt, glaube ich, wirklich zu verstehen. Auch man glaubt jetzt, die Grundzustände gefunden zu haben, aber das war jetzt ein Weg, der 40 Jahre gedauert hat, da hinzukommen. Und ich glaube, wir sind schon jetzt an dem Punkt in den Quantensimulationen dieser Systeme, wo wir jetzt wirklich die besten Codes in zum Beispiel Quanten-Monte-Carlo-Rechnungen hernehmen können und Systemgrößen, Temperaturen erreichen können, wo Quanten-Monte-Carlo-Rechnungen zum Beispiel zusammenbrechen. Dann kann man andere Näherungsmethoden, klassische Näherungsmethoden nehmen, die aber nicht wirklich verifiziert sind und auch nur für eher eindimensionale Systeme gehen. Sprich, wir kommen momentan in einen sehr spannenden Bereich rein, wo Sie sagen, wo es sich abzeichnet eigentlich, dass es eine Quantum Advantage gibt, wo wir eigentlich sozusagen neck an neck mit den klassischen Algorithmen auf den besten Rechnern uns vergleichen können und dann natürlich aber auch diese klassischen Näherungsmethoden überprüfen können. Also das ist gerade ein sehr spannender Zeitpunkt.
Also insgesamt stellt sich das Bild mir so dar, dass es letztendlich auch viel für diese Photonikbranche, die erwähnt haben, in Europa Unterstützung bringt im Sinne von Entwicklung von neuen Basistechnologien im Zuge dieser Quantencomputerentwicklung und auch, dass diese Quantensimulatoren letztendlich vielleicht auf dem Weg zum praktisch nutzbaren Quantencomputer schon erste Erfolge dann erzielen können. Von daher würde ich sagen, haben wir einen ganz guten Überblick bekommen über die vielversprechenden Ansätze zur Realisierung von Quantencomputern mit neutralen Atomen. Besten Dank für die Einblicke und das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Greschig.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, Christoph, wieder mal ein sehr erkenntnisreiches Gespräch. Ihr hattet ja jetzt insbesondere in eurem Gespräch über gatterbasiertes Quantencomputing mit gefangenen Atomen gesprochen. Jetzt gibt es noch andere Arten, Quantencomputing zu realisieren. Also neben dem gatterbasierten Quantencomputing gibt es ja auch die sogenannte Quantensimulation, analoges Quantencomputing und das Emulieren von Qubits. Und ja, zwischen diesen verschiedenen Arten des Quantencomputings sollten wir vielleicht nochmal eine kurze Einordnung vornehmen. Beispielsweise gatterbasiert, um das jetzt nochmal aufzugreifen, kann man auch als digitales Quantencomputing bezeichnen, also die Gatter, die verwendet werden, werden beispielsweise technisch ja durch Mikrowellenpulse oder Laser realisiert und die entwickeln den Quantenzustand bzw. das Quantensystem, wie jetzt ein einzelnes Atom, in dem von euch besprochenen Fall, in potenziell langen Sequenzen von diskreten Zeitschritten. Genau, und dann gibt es halt neben dem digitalen Quantencomputing auch das sogenannte analoge Quantencomputing, bei dem eben keine sequenziell geschalteten Gatter verwendet werden.
Genau, das heißt, da gibt es keine digitalen schrittweisen Operationen auf den Qubits, sondern es werden beispielsweise Kopplungsparameter zwischen den Qubits kontinuierlich von einem Start bis zu einem Endwert durchgefahren. Und das sind dann halt analoge Operationen. Wenn man das sich jetzt beispielsweise praktisch vorstellen möchte, nehmen wir einfach mal eine Glühbirne her. Digital wäre das jetzt, wenn man sie einfach einschaltet von 0 auf 1. Also sie ist entweder aus oder ein. Und die analoge Operation wäre da, wenn man die Spannung langsam hochdreht, bis die Glühbirne leuchtet. Das wäre dann so eine analoge Operation.
Genau, wir hatten auch in einer Folge ja bereits über analoges Quantencomputing gesprochen. Das war in der Folge zu den sogenannten Quantenannealern. Beispielsweise von der Firma D-Wave, wo die Qubits durch ein äußeres magnetisches Feld beispielsweise miteinander gekoppelt werden und dann über kontinuierliche Veränderungen der Magnetfeldstärke beispielsweise der Rechenprozess realisiert wird. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Quantencomputing durch Emulation zu realisieren. Das bedeutet im Grunde, dass man klassische Prozessoren verwendet, um Quantenschaltkreise eben zu emulieren.
Genau, und das sollte nicht verwechselt werden mit den sogenannten Quantensimulatoren. Das sind nämlich einfach analoge Quantencomputer. Also die Emulation ist dementsprechend wirklich eine Simulation von Quantensystemen auf klassischen Prozessoren.
Genau, aber jetzt wieder zurück zu eurem Gespräch zum gatterbasierten Quantencomputing mit gefangenen ultrakalten Atomen. Warum verwendet man eigentlich Strontiumatome?
Ja, das wurde jetzt im Interview nicht genau angesprochen, aber wir können es ja nochmal kurz erläutern. Also da ist es so, dass es gewisse chemische Elemente gibt, wie beispielsweise Alkali- oder Erdalkali-Atome, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine einfache elektronische Struktur haben. Was heißt das dann? Die Atome können mit Laserlicht manipuliert werden und dafür müssen aber Laser bei den passenden Wellenlängen, also sozusagen passenden Lichtfarben, verfügbar sein. Und dann kann man elektronische Zustände ändern eines solchen Atoms und das geht halt besonders gut bei Atomen wie beispielsweise Strontium.
Ja, und das vielleicht auch nochmal, um einen der Vorteile dieses Ansatzes mit gefangenen Atomen für Quantencomputing hervorzuheben. Diese Strontiumatome, die sind ja von Natur aus alle identisch und haben somit einen Vorteil gegenüber den künstlich gebauten Atomen bei supraleitendem Quantencomputing, wo eben, wie eingangs erwähnt, die Qubits eben mit supraleitenden elektrischen Schaltkreisen realisiert werden. Und diese Eigenschaft, dass eben alle Qubits identisch sind, ist eine wichtige Eigenschaft und eine vorteilhafte Eigenschaft, wenn es um die Skalierung der Systeme geht. Auch wichtig für die Skalierung und auch ein Vorteil der gefangenen Atome sind die verhältnismäßig hohen Kohärenzzeiten, was auch ein Grund ist, warum man dann Strontiumatome eben für Atomuhren verwendet, die ja hochpräzise sind. Und dazu vielleicht auch noch der Verweis auf die vergangene Folge mit Nikolaus Spätmann von der PTB, wenn ihr da zum Thema Atomuhren noch mal ein bisschen mehr wissen wollt.
Ja, und eine weitere Herausforderung ist natürlich, wie erwähnt, die im Vergleich zu supraleitenden Quantencomputern vergleichbar langsame Auslese der Zustände. Und das ist, finde ich, immer recht wichtig zu erwähnen, weil für die Skalierung hin zu vielen tausenden Qubits in der Zukunft ist es natürlich ein großes Problem. Generell sind Quantencomputer sehr langsam, was die Auslese von Zuständen geht, aber auch das Präparieren dieser Zustände. Und deswegen ist es zumindest in jetziger Form nicht wirklich dafür geeignet, große Datenmengen zu verarbeiten.
Genau, und auch die Verschränkung von Atomen in optischen Gittern stellt noch eine große Herausforderung momentan dar. Allerdings wurde da jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit ein nächster Meilenstein erreicht im August vergangenen Jahres. Da hat es eine Forschergruppe aus China geschafft, mehr als zwei Atome miteinander zu verschränken. Und dabei, wie auch schon im Gespräch ja erklärt, bedarf es keines großen Kabelsalats, um die einzelnen Qubits zu kühlen, sondern das funktioniert eben gezielt durch Laserpulse. Und das ist dann halt wiederum ein Vorteil bei dem Ansatz gefangener Atome für Quantencomputing.
Ja, und momentan ist man da noch eingeschränkt von den verfügbaren Topologien. Man arbeitet da ja mit diesen 1D- oder 2D-Topologien. Das heißt, die Atome sind entweder in einer Reihe hintereinander angeordnet oder in einer Ebene rasterartig angeordnet. Ja, und zukünftig möchte man halt hin zu diesen 3D-Topologien, wo man den kompletten Raum dann mit diesen Qubits ausfüllen kann. Das wäre natürlich erwünscht und dementsprechend auch dieser angesprochene Verschiebebahnhof als eine Lösungsmöglichkeit, wo man dann Atome im Prinzip im Raum verschieben kann zu verschiedenen Interaktionszonen oder zu anderen Atomen hin, um die miteinander zu verschränken.
Wenn man jetzt in die Vogelperspektive zurückgeht, es gibt momentan halt verschiedene Hardware-Ansätze, einen Quantencomputer zu realisieren. Gefangene Atome in dieser Folge war ein Ansatz, die supraleitenden Schaltkreise ein anderer Ansatz. Man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, welcher technologische Ansatz sich da mittelfristig, langfristig durchsetzen wird. Es sind erstmal zwei unterschiedliche Ansätze, Quantencomputing zu realisieren, beide mit ihren Vor- und Nachteilen. Was man auf jeden Fall festhalten kann, dass es in Europa, insbesondere in Deutschland, eine hohe Expertise für Quantencomputing mit gefangenen neutralen Atomen gibt. Und ja, das Start-up PlanQC aus München hat beispielsweise Ende letzten Jahres in einem europaweiten Wettbewerb sich durchsetzen können und in einem Dreierkonsortium 29 Millionen Euro einwerben können in einem Förderprojekt, was durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt vergeben wurde und wo es um den Aufbau eines Quantencomputer-Demonstrators eben basierend auf neutralen Atomen geht.
Genau, und generell in der Perspektive, das klang ja auch schon an, für die weitere Skalierung diese Quantencomputing braucht man noch bessere Basistechnologien, insbesondere bei den Detektoren. Das hat der Professor Bloch auch angesprochen. Ich finde aber den Vergleich ganz nett zwischen Computern, wie sie ganz am Anfang waren mit ihren Elektronenröhren und dann mit unseren heutigen halbleiterbasierten Computern. Früher waren das ja riesige Schränke voll mit diesen Elektronenröhren und eigentlich haben erst die Erkenntnisse aus der Halbleitertechnologie und dann die integrierten Schaltkreise es möglich gemacht, dass wir die heutigen Computer haben. Und ja, mein Gefühl ist einfach, dass wir jetzt mit der aktuellen Technologie noch in diesem sozusagen Röhrenzeitalter sind. Und es gibt einfach so eine Schallmauer, was die Skalierung angeht, die wir da durchbrechen müssen. Und ja, ich glaube, vielleicht brauchen wir da wirklich noch einfach eine neue disruptive Technologie, um da einen großen Schritt nach vorne zu machen.
Ja, vielleicht wirklich einen nochmal komplett neuen Ansatz. Einige noch derzeit relativ exotische Ansätze bestehen ja, beispielsweise topologische Qubits, die quasi intrinsisch resistent gegenüber Rauschen sind. Dazu vielleicht aber mal in einer anderen Folge etwas detaillierter mehr dazu. Ja, die Skalierung ist auf jeden Fall eine wissenschaftliche Fragestellung und bleibt auch eine wissenschaftliche Fragestellung für die kommenden Jahre. Und es bleibt einfach offen, welcher technologischer Hardware-Ansatz sich da durchsetzen wird.
Genau, aber das macht es ja dann am Ende auch spannend für uns.
Das macht es spannend für uns, für euch. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal einen guten Start ins neue Jahr. Und dann bis ganz bald.
Macht's gut, bis bald.